man muss auch sein Standing haben und auch bei sich bleiben. Man kann sich jedem recht machen und das muss man auch nicht.
Ja, hallo, herzlich willkommen in meinem Female Wine Business Podcast. Ich bin Stefanie Dreißigacker und ich spreche jede Woche mit interessanten Frauen aus meinem Netzwerk, die ihr eigenes Business haben. Und ich nehme dich dabei mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören dieser weiteren Episode und freue mich sehr über dein Feedback. Schreib mir gerne, auch wenn du Fragen oder Anregungen hast. Ich habe meine Kontaktdaten in die Shownotes gepackt. In meinem Podcast spreche ich in jeder Episode viele verschiedene Themen an, die jeweils in Bezug auf die Frauen besonders sind. Und natürlich kann ich hier immer nur an der Oberfläche kratzen. Wenn du ein bestimmtes Thema nochmal vertiefen möchtest, schreib mir gerne und ich verknüpfe dich mit meiner Interviewpartnerin. Du kannst dich dann gerne mit ihr austauschen und so dein eigenes Netzwerk erweitern. Heute spreche ich mit der super sympathischen Romana Echensperger. Romana lebt in der Nähe von München. Sie ist Master of Wine und hat somit ein unglaublich großes Weinfachwissen. Sie ist Dozentin und Weinberaterin. Sie schreibt Bücher und macht journalistische Arbeiten. Ich liebe ihr herzliches Lachen und ich mag ihre direkte und unkomplizierte Art. Sie erzählt in diesem schönen Interview, wie sie damals in der Vereinsgaststätte begonnen und es bis in die Sternegastronomie geschafft hat als Sommeliere. Wir unterhalten uns über ihre Auszeit, ihre Prüfung für den Master of Wine, was ihr Antrieb dazu war und wieso sie sich selbstständig gemacht hat. Sie erzählt von ihrem neuesten Buch und wie es entstanden ist, was sie an der Biodynamie so fasziniert und warum ihr das so am Herzen liegt. Und natürlich reden wir auch über die Lockdown-Zeit während der Corona-Pandemie, welche Veränderungen sich daraus für ihr Business ergeben haben und welche Pläne sie hat. Außerdem gibt sie Tipps zum Thema Finanzen und wie man Familie und Beruf gut verbinden kann. Wir sprechen über Netzwerke und Romana verrät mir, warum sie die sozialen Medien kritisch sieht. Am Ende geht es dann selbstverständlich auch nochmal explizit über Wein. Was würdest du tippen, ist Romanas Lieblingswein? Eine Idee? Hör dir einfach die Episode an und du wirst es erfahren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Jetzt geht's los. Wir beide kennen uns über Vinissima, gell? Oder haben wir uns vorher schon mal? Ich habe echt gerade überlegt.
Wir kennen uns über Vinissima, genau.
Und da hast du ja auch schon die ein oder andere tolle Veranstaltung auch bespielt. Und dann habe ich mir deine Vita angeschaut. Ich habe mich ja vorbereitet, gell?
Sehr gut.
Und habe gesehen, in wie vielen tollen Spitzenrestaurants du gearbeitet hast als Chefsommeliere. Wie war denn genau dein Berufseinstieg ganz am Anfang? Wir sind ja ein Jahrgang, im gleichen Jahr geboren.
Ah, das ist auch 75er.
Ja, genau.
Das ist nur ein Portwein toll.
Ja, der Weinjahrgang war nicht
toll ist,
so toll.
Dann ist immer Portwein.
Aber das ist auch gut zu wissen mit dem Portwein, das merke ich mir, weil genau, im Weinjahrgang war jetzt in Deutschland
Portwein.
Nicht so toll. Ja.
Nee, aber ich habe einen ziemlich schrägen Berufseinstieg. Also ich komme aus der Nähe von München, ich habe erstmal Schriftsetzer gelernt nach der Realschule. Es war stinklangweilig, bin dann über so nebenbei jobben, weil ich wollte immer so Geld dazu verdienen, in die Gastronomie gekommen und das ging wirklich an hier in Germering in der Vereinsgaststätte vom TSV Germering, wo diese ganzen Fußballer da waren und die dann irgendwie ihre Weißbier da geschlabbert haben und so. Und dann bin ich noch woanders hingekommen und habe dann im Bankett auch gearbeitet bei Hochzeiten und irgendwie hat mir das im Restaurant so gut gefallen, dass ich mit 20 nochmal gesagt habe, Mensch, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Computersitzen, ich mache nochmal Gastronomie und habe dann eben eine Hotelfachschule gemacht, habe dann in Königshof die Lehre beendet und dann ging es so richtig los mit Wein, weil in Königshof in München, das war auch ein großes Glück und Zufall, dass ich dorthin kommen konnte, also es waren sehr begehrte Ausbildungsplätze und da wurde Wein ganz groß geschrieben und da bin ich dann quasi von der Reblaus gebissen worden und dann ging es halt dann so los, also dann war das klar, Wein ist mein Thema und habe mich dann Sommelier und so weiter, habe mich da spezialisiert und dann irgendwann auch mal den Master of Wine noch gemacht. Also so ging's los. Also von der Vereinsgaststätte bis ins Sternerestaurant. Perfekt. Alles ist möglich.
Hier. Ja, da hast du die komplette Range hier abgedeckt.
Ich kann alles hier Leberkäse servieren und explodierendes Ravioli an Schäumchen. Ist überhaupt kein Problem.
Oh, cool. ja, genau. Und dann bist du irgendwann selbstständig geworden. Ich habe gelesen, seit 2011 ja im Grunde erst. Mhm. Finde ich immer so einen spannenden Prozess, ja, dass, wie man dann von der Angestellten zur Selbstständigen so switcht im Grunde. In welcher Lebenssituation warst du damals und was war so der Auslöser, dass du in die Selbstständigkeit gegangen bist?
Nee, ich habe ja ganz lang Gastronomie gemacht und dann war ich so 31, 32 und es war echt wirklich sehr viel Arbeit. Also so schön wie der Job auch ist, aber 16 Stunden jedes Wochenende, jeden Feiertag. Und mir war immer klar, ich will auch nochmal Kinder haben und wenn ich da drin bleibe, dann wird das nichts. Dann lerne ich auch keinen Mann kennen und so, wie soll das funktionieren? Und dann war auch klar, ich möchte den Master of Wine machen, habe mir ein Jahr Auszeit genommen, das war 2010, um wirklich mich auf die Prüfung vorzubereiten. Das war auch best investierte Zeit, weil ich dann auch gleich die Theorie auch bestanden habe. Und dann in diesem Jahr Auszeit, das war auch ganz toll als Findungsphase, was will ich überhaupt machen, wo will ich hin, in was für eine Richtung, ist dieser Entschluss gereift, selbstständig zu sein. Weil ich schon auch immer die Erfahrung gemacht habe, so jetzt als Sommelier, auch in der Wein, also in der Gastronomie, auch in diesem speziellen Umfeld, das ist ja alles sehr hierarchisch und es ist auch noch so eine männergeprägte Domäne, dass man sich immer irgendwie so entschuldigen musste, dass man was kann und was will und was bewegen will und das war immer nicht erwünscht so. Und ich wollte einfach zu diesem Punkt kommen, wo man sagt, wenn ich die Romana engagiere, will ich ihr Fachwissen haben und ich muss mich nicht mehr entschuldigen oder irgend so ein blöder F&B-Manager, der sich dann irgendwie angegriffen fühlt, weil jemand mehr kann wie er oder so. Also es ging mir so auf den Zeiger. Und ich wollte einfach so mich selbst verwirklichen und meinen Weg gehen. Und da war die Selbstständigkeit dann auch ein Risiko, klar. Aber auch das, was ich dann gesagt habe, nee, das mache ich jetzt. Meine Eltern sind ja auch selbstständig. Vielleicht ist das auch nochmal hilfreich, wenn man sieht, dass es daheim ja auch funktioniert. Und dann ging's los, 2011. Erstmal mit einer Kolumne im Kölner Stadtanzeiger. Noch meine Arbeit im Restaurant Vendôme, war immer der Herr Alfred Nieuwendonck zu Gast und der hat mich immer sehr gern gemocht und wir haben immer so kontroverse Diskussionen auch am Tisch gehabt. Und als ich damals dann das Vendôme verließ, hat er mir die Karte gegeben mit seiner Privatnummer und sagt, wenn Sie mal was brauchen, rufen Sie an. Und dann habe ich 2011, habe ich gesagt, okay, jetzt rufe ich an. Ich meine, mehr wie Nein sagen kann er ja nicht. Und dann habe ich da angerufen. Und du weißt ja, wenn man man geht ja total schwanger mit so einem Gedanken und dann ging der dann ans Telefon und dann habe ich dem, weißt du, wie so ein Maschinengewehr, den habe ich so überfahren, der konnte dann auch gar nicht mehr anders. Und dann ging es los mit der Kolumne und dann kam irgendwann das Deutsche Weininstitut und dann ging es los, genau.
Ja, aber da siehst du doch mal, wie wichtig Netzwerken auch ist, ne? Da komme ich ja immer wieder drauf. Und dann auch den Mut zu haben, ja, ich rufe den jetzt einfach an, ja, was soll denn passieren sonst?
Kann ja nur. Wie Nein sagen kann er nicht, gell? Also das war witzig, also das, ich kann mich daran erinnern, dann wurde ich dann eingeladen worden zum Tee und da gibt es ja ein Riesenhaus da und dann hängt da so ein Bild und der kennst, das ist Picasso und dann, naja, das wird jetzt hier kein so ein Kunstdruck sein, so. Und dann,
das ist der Original, oh Gott.
Und dann musste ich diesen Keller, dann hat er gesagt, ja, jetzt schauen Sie mal meinen Keller an. Und da war in der Ecke so ein Claude La Roche, Jahrgang 45. Und mir sind die Augen so übergegangen. Ich so, ey, Wahnsinn, Herr Nieuwendonck, wo haben Sie denn den her? Und der so total trocken. Ach, ich glaube, den hat François Mitterrand mal mitgebracht. Und das stimmt halt auch, weil der kennt halt diese krassen Leute alle. Also cool. Kann der sein, leider verstorben. Also es war irgendwie urkomisch. Also
ach, schön. Ich stell mir das gerade so geil vor. Und du so ganz locker, flockig, wie du bist, ne? Ja, cool. Ach, wie cool. Du hast gesagt, du hattest ein Jahr Auszeit. Wie war das denn? Also ich kriege das immer mal wieder mit, da hier von der Grundschule, von den Lehrerinnen, da machen manche mal immer so eine Auszeit. Wie geht das dann in der Gastronomie? Also gekündigt hattest du zu dem Zeitpunkt ja da nicht, ne? Du hast gesagt,
ich mache jetzt ein Jahr Auszeit. Ich hatte gekündigt,
okay. Genau. Also du hast gekündigt und hast gesagt, ich mache jetzt mal ein Jahr, konzentriere ich mich auf die Prüfung.
Genau, absolut. Konnte man das auch finanziell leisten. Das ist auch, dann muss man halt einfach auch seinen Lebensstil ein bisschen runterfahren. Da kauft man sich ja keine neuen Klamotten und trägt mal alles auf, was da so rumfliegt.
Das haben wir ja in Corona jetzt auch gelernt, gell?
Genau.
Das geht alles.
Das geht alles und es war ganz wertvolle Zeit. Also nur Neuorientierung vorzunehmen. Auch mal, wenn man so auf Hochtouren arbeitet, da in der Gastronomie, man ist ja auch in so einem Tunnelblick drin. Man denkt ja in so einem Drei-Sterne-Laden, das ist die Welt. Und wenn ich da jetzt nicht mehr arbeite, dann geht die Welt unter. Das ist aber Quatsch, weil diese Sterneläden kennt halt auch nur ein kleiner Teil der Menschheit. Den Rest interessiert das überhaupt nicht. Und die Weinwelt ist halt groß und vielfältig. Und es war einfach mal wichtig, mal runterzufahren und sich auch mal wieder selber kennenzulernen. Weil wenn man so viel arbeitet und auch so unter Stress und Druck ist, verliert man sich halt auch ein Stück weiter. Ist man wie so eine Maschine und verliert eigentlich, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, was will ich. Und das war wirklich die bestinvestierteste Zeit. Und ich sage mir immer, wir arbeiten jetzt bis 67, jetzt wahrscheinlich jetzt bis 68 oder 70, wenn man jetzt irgendwie die neuen Wahlprogramme da liest. Da ist ja, ich meine, ein Jahr Auszeit, ich arbeite, seitdem ich 16 bin, who cares, das ist, mir scheißegal.
Genau, ja. Das ist ein Mini-Anteil nur. Ja, finde ich cool. Du hast gerade gesagt, du bist Master of Wine, was ich mega cool finde. Das ist ja immer so, das ist so die High-End-Ausbildung in der Weinbranche, oder? Oder bei den Sommeliers?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also das ist sehr anerkannt auch. Und ist auch wirklich anspruchsvoll und hat auch sehr viel Ressourcen, zeitlich, auch finanziell und sehr viel Einsatz erfordert. Und ist auch toll, dass man das jetzt auch abgeschlossen hat. Ich könnte es heute auch nicht mehr machen mit zwei kleinen Kindern, die ich jetzt habe. Wird es einfach nicht mehr gehen, da so oft zu reisen, nach London zu fliegen und so weiter.
Ja, das ging von London aus, ne?
Genau.
Man kann es gibt. Und du hast mal irgendwann gesagt, das hat also über 5 Jahre hat sich das gezogen, ne?
Ja, genau.
Und in der Zeit warst du ja dann quasi als Sommeliere, konntest du das so nebenher machen, das wurde dann unterstützt oder war das auch
ein bisschen schwierig? Nee, also das erste Jahr konnte ich nebenbei machen und dann habe ich dann einfach gesagt, nee, das schaffe ich nicht, diesen Arbeitspensus da als Sommelier und dann noch den Master of Wine, das schaffe ich nicht. Und dann war ich eh schon auch so, dass ich sagte, in der Gastronomie, da kann man nicht in Würde alt werden. Das geht nicht und dass ich da raus will und dann habe ich es einfach gepackt und gesagt, nee, ich setze jetzt das alles auf eine Karte, ich gehe jetzt für den Master of Wine, ich gehe da aus der Gastro raus, ich konzentriere mich da jetzt voll und das war im Nachhinein wirklich einfach eine super, super Entscheidung. Also ich glaube, wenn man auch so Biografien liest von Steve Jobs und was weiß ich meine, ich will jetzt nicht mit dem vergleichen, aber das ist einfach dieser Fokus, das ist, glaube ich, wichtig. Das ist jetzt das, da gehe ich jetzt drauf und da konzentriere ich mich jetzt, alles andere blende ich jetzt mal aus und verschaffe mir da jetzt einfach ein neues Standbein. Und das hat sich als im Nachhinein als sehr glückliche Entscheidung entpuppt.
Also dann war das auch für die Ausbildung, war dieses eine Auszeitjahr, da war das dein Fokus, oder? Habe ich das
genau,
jetzt falsch verstanden?
Absolut. Okay. Nein, ja, genau.
Ja,
Das habe ich ja gesagt, ich habe wirklich auch jeden Tag dann gelernt, verkostet, habe mich informiert und so weiter. Also das habe ich dann richtig, aber halt dann auch, wie gesagt, jetzt nicht 16 Stunden am Tag, sondern halt immer meine Zeit und dann wieder raus, mal Sport gemacht, mal raus und so. Das war einfach toll.
Ja, alles für dich selber, sehr gut. Und wie kam so der Wunsch, dass du gesagt hast, ich möchte Master of Wine werden, weil das ist ja bekannt, es ist eine stramme Ausbildung. Wahnsinn, was da alles an Weinwissen aufgenommen werden muss. Das muss man als erstes mal hier reinkriegen.
Genau.
Und wie du sagtest auch, da nach London fliegen, die Schulbank drücken ja dann auch ein Stück weit. Auch, ja, ich denke, finanziell ist es jetzt auch nicht, also abgesehen von den Flügen, aber dann kauft man sich ja dann auch entsprechend Weine ein, um die zu verkosten.
Genau.
Wie kam da damals dein Wunsch? War das so auch
ich zeige das denen jetzt oder war das für dich nur so, ich mache das für mich, ich habe diesen Anspruch an mich, ich möchte das.
Ich hatte diesen Anspruch an mich. Also ich wollte auch immer über den Tellerrand gucken. Also ich hätte auch damals aufs Gymnasium gehen können, aber das war jetzt irgendwie, meine Eltern hatten jetzt nicht so einen Hintergrund und das war dann, ist dann irgendwie dann doch nichts geworden und ich wollte einfach immer nur so eine Art Studium machen und mich hat das immer fasziniert, auch international Leute kennenzulernen, mal einfach über den Tellerrand zu blicken, mal die deutsche Brille mal wegzulegen, sich auch dem auszusetzen und das war so ein persönlicher Anspruch und ein Traum und den habe ich da auch mit verwirklicht und es ging gar nicht darum, jetzt jemand anderen zu zeigen, das ist ja eh Blödsinn, das soll man nicht machen, man muss immer das machen, man muss immer bei sich bleiben, finde ich, das ist ganz entscheidend, sonst verliert man sich auch und ja, das war einfach so der Antrieb und ich wollte einfach ein anderes Standbein haben, ich wollte jetzt nicht so der 145.000. Sommelier sein, der aus der Gastro raus ist und dann im Handel irgendwie, also nicht despektierlich gemeint, aber das ist, ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, irgendwie im Handel zu stehen und so. Ich wollte einfach was anderes machen. Und da dachte ich, nee, mit dem Master of Wine, das ist dann einzigartig, das hat nicht jeder, da kann man sich auch differenzieren. Und ganz darüber hinaus natürlich eine super Ausbildung, die auch ein tolles Rüstzeug ist, wenn man selbstständig und Beratung und so weiter macht. Ist einfach super. Das ist
eine tolle, eine mega Referenz dann auch, ja klar.
Ja.
Und wie viele haben aktuell oder sind Master of Wine? Das ist ja weltweit, also, ne? Sind es gar nicht so mega viele.
Genau, ich glaube, es sind jetzt ein bisschen über 400 weltweit und in Deutschland sind wir 10.
Ah ja, genau. Das ist, wie ist das aufgeteilt? Frauen, Männer, ist das noch?
Ist ziemlich gleich.
Ja,
das also ja. Das kann man nicht mehr
das
sagen.
Das habe ich nämlich auch noch so in Erinnerung, dass das da zum Glück dann gut verteilt ist. Ne?
Absolut. Also da gibt es überhaupt kein, das ist überhaupt kein Thema mehr. Also finde ich, also ist in der Gastro vielleicht noch eher Thema, wie da die Hierarchien sind und da gibt es auch viel Sexismus und so. Also das ist fürchterlich. Vielleicht hat sich das jetzt auch schon geändert. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre raus. Aber mittlerweile hat sich es wahrscheinlich auch geändert, weil die Gastronomie ja auch berechtigterweise wahnsinnige Probleme hat, Leute zu finden. Die können sich das jetzt auch nicht mehr leisten, Menschen einfach so scheiße zu behandeln. Aber wie gesagt, in der Master of Wine, also Frauen, Männer, das ist ziemlich gleichberechtigt.
Das ist schön. Wenn du jetzt da auch in dieser Zeit auch ja super viel Weinwissen noch dazu bekommen hast zu deiner Sommelierausbildung, du musst ja da auch immer up to date bleiben. Wie machst du das? Wie holst du dir da oder wie frischst du dieses massive Weinwissen immer wieder auf?
Also dieses Weinwissen auffrischen ist natürlich auf Messen gehen, auf Verkostungen gehen, was ja in der Corona-Zeit jetzt auch schwierig ist. Das ist jetzt leider die Mainzer Weinbörse jetzt wieder abgesagt worden. Oh, das ist ziemlich traurig. Ich habe Fachzeitschriften abonniert, also zum Beispiel die Weinwirtschaft von Meininger, das finde ich immer super. Da kann man einfach mal so durchblättern und dann sieht man, Prosecco hat jetzt die Absatzzahl und so. Da kann man immer so ein bisschen, also es ist super, auf dem Laufenden zu bleiben. Auch da kann man auch so Newsletter abonnieren. Dann sieht man wieder, was so los ist. Auch ein bisschen den Gossip, den muss man auch immer ein bisschen mitkriegen, finde ich.
Gehört dazu.
Genau. Und natürlich dann auch jetzt wie bei Vinissima, wenn es da was angeboten ist und man hat Zeit, dass man da mal auch sowas mitmacht, wie über bestimmte Themen, die einen interessieren. Es ist ja sowieso schwierig, den ganzen Überblick zu behalten. Also ich habe zu meiner Prüfung über Südafrika gelernt und dann halt jetzt seitdem, ich war noch nie in Südafrika, ich trinke keine südafrikanischen Weine, ich habe keine Ahnung von Südafrika. Also man kann auch nicht alles, weil die Welt ist so vielfältig, die Weinwelt. Ich war jetzt erstmal in Rumänien und so, das war ganz spannend. Und es gibt wahrscheinlich Leute, die viel über Südafrika wissen, aber nichts über Rumänien und umgekehrt. Also man muss sich dann auch so ein bisschen seine Steckenpferde raussuchen und da richtig auch dann reingehen und immer konstant das Level hochhalten, aber es ist unmöglich.
Ja, über Kalifornien,
Oregon, also alles da, das geht einfach nicht, schafft man nicht.
Ja, und wenn du in einem bestimmten Bereich dann Profi bist, ist das ja, dann kannst du darauf aufbauen.
Absolut.
Und ja, da komme ich auch gleich zum nächsten. Du hast, also du schreibst auch Bücher. Das vor einigen Monaten oder ja, kürzlich kam ja ein neues, wie ich finde, großartiges Buch raus über die Biodynamie, von der Freiheit, den richtigen Wein zu machen. Das wievielte Buch jetzt, das du geschrieben hast?
Das dritte.
Ja, cool. Und also ich habe es auch und ich war begeistert, ich war überrascht von der Größe vom Format. Und dann habe ich aber so drin rumgeblättert, dachte ich, ja, wow, also um die Bilder überhaupt so rüberzubringen, brauchst du auch diese Bildfläche auch oder diese
Ja.
Blattgröße. Also wirklich großartig. Ja, weil du eben sagtest, man muss so sein Steckenpferd irgendwie finden. Siehst du die Biodynamie als eines deiner Steckenpferde?
Absolut. Also ich glaube, das liegt so ein bisschen auch so in meiner Lebenseinstellung. Also das kommt mir in die Biodynamie auch sehr entgegen. Was braucht man? Also ich habe immer so die Einstellung, ich will glücklich und ich muss nicht reich werden. So, also es kommt für mich auch so diese Sinnebene dazu. Und da fühle ich mich wahnsinnig zu Hause in der Biodynamie, auch versuchen, eine gute Kommunikation zu finden über das Thema. Also wir brauchen nicht noch mehr salbungsvolle Öko-Rhetorik oder irgendwie so selbstgefällige Gewissheiten, die auch in der Bioszene da so grassieren. Und möchte einfach so meinen Beitrag leisten, mit guter Kommunikation Menschen für das Thema zu begeistern und auch zu sensibilisieren und mit einer lustvollen Kommunikation auch auf Bioweine und deren Qualitäten aufmerksam machen, auf diese eigene Art, auf dieses, ja, also eigene authentischen Geschmack, dass man da einfach Bewusstsein schafft. Und das finde ich unglaublich befriedigend und sinnstiftend, und das ist auch was, was mich antreibt.
Ja,
Also es
kann
muss
ich
jetzt nicht
gut
jeder
verstehen.
Biodynamiker werden oder so, aber mir ging es auch darum, mal, ich meine, die Wahrheit ist auf dem Feld. Es wird immer gesagt, das sind alles Esoteriker und so. Esoterik spielt eine Rolle, ja. Aber wenn man sich dann anschaut und auf dem biodynamischen Betrieb, und ich habe mir auch viele Landwirtschaftsbetriebe angeschaut, dann muss man sagen, das Esoterik hin oder her, das sieht einfach viel geiler aus als auf einem konventionellen Betrieb. Und da muss man sich fragen, warum Leute, die angeblich so esoterisch sind, das besser können als der Teil, der der Agrarwissenschaft folgt. Also das wirft Fragen auf und auch berechtigte Fragen. Das ist ein Riesenbrett, was man da bohrt. Aber wie gesagt, mir macht es wahnsinnig Freude und da kann man auch echt was bewegen.
Ja, du hast ja gerade gesagt, du hast da verschiedene Betriebe besucht. Und die weinbaulichen Betriebe, die beschreibst du ja dann auch in deinem Buch. Ich habe jetzt, also ich glaube, es stand vor 12, also 12 Monate lang hast du das gemacht und hast die
Ja,
besucht. Und irgendwie dachte ich
genau.
dann, ja, und wurdest von einem Fotografen begleitet, deswegen auch diese coolen Bilder. Und da dachte ich, ja, das klingt so ein bisschen wie so eine einjährige Reise um die Welt. Hast du
Das
das so
war dann.
nebenher gemacht oder war in dieser Zeit wirklich der Fokus, ich schreibe jetzt dieses Buch oder lief das so nebenher? Wie kann ich mir das
Ja, also
vorstellen?
es ist beides. Also ich hatte diese Idee zu dem Buch, habe das Konzept auch geschrieben, und dann sind wir in der, weil wir wollten also die Jahreszeiten einfangen und auch dann das Werden und das Vergehen im Weinberg so zeigen und so weiter, auch alle Arbeitsschritte mal abbilden. Und dann haben wir halt losgelegt, und dann haben wir die ersten Monate natürlich also das ging das nebenbei, dann habe ich immer alles aufgenommen und so weiter. Und dann aber das letzte halbe Jahr, wirklich, da war ich sehr beschäftigt dann eben mit Schreiben und auch nochmal tief recherchieren. Ich habe diesen historischen Teil extrem recherchiert. Das war auch wahnsinnig viel Arbeit, aber ganz spannend, und auch ganz neue Erkenntnisse da sind auf einen zugekommen. Und das Buch hat dann am Schluss auch nochmal einen ganz anderen Dreh bekommen. Es ist ja auch so ein Prozess, in dem man dann so drin ist und so. Und was man sich vorher da gedacht hat, ist dann doch ganz anders. Und ja, und dann war ich ja noch schwanger, und dann musste das auch fertig werden, weil die Geburt vor der Tür stand vom
Ein
zweiten
bisschen
Kind.
Zeitdruck gehabt.
Dann kam auch noch Corona dazu.
Ah
Und
ja,
dann musste man die
klar.
letzten Sachen mit Zoom-Meeting, und auch das war dann Mordsgezeter, aber am Ende ist alles gut geworden. Und das war auch ein toller Prozess, auch, dass sich wirklich einem Thema lang so intensiv zu widmen und da einzutauchen, und auch die Winzer und diese unterschiedlichen Blickwinkel auf eine Sache. Das ist toll. Also auf eine Sache aus unterschiedlichen, dass wenn viele Menschen auf eine Sache blicken, es gibt so ein breites Spektrum dann an Erkenntnissen. Das fand ich toll.
Da
Also
hast du
finde
auch
ich
noch wahnsinnig viel gelernt. Wahrscheinlich war so eine kleine
total.
Lehrreise für dich auch, ja.
Absolut.
Und was war so für dich so der größte Aha-Moment? Kannst du das sagen?
Also eigentlich, also das Buch hätte eigentlich, der Arbeitstitel war Ungläubiges Staunen. Also wir hätten es sowieso einen anderen nehmen, weil das ist von Navid Kamani, der hat ein ganz tolles Buch geschrieben über das Christentum als Muslim und so. Und das war so ein bisschen diese Orientierung, ungläubiges Staunen. Na, ich glaube das jetzt nicht immer alles, was da mit den Präparaten ist, aber ich staune, wie toll das funktioniert. Das war eigentlich so die initiale Arbeitstitel. Und dann hat mich doch sehr gepackt, dass diese Suche nach Freiheit eines der zentralen Motive ist, die alle Winzer bewegt. Also, und das fand ich sehr überraschend. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, na ja, da geht es ja um Gesundheit, da geht es vielleicht um diese enkeltaugliche Landwirtschaft, also dieses Generationenthema und so weiter. Aber also ganz eklatant dieses Freiheitsmotiv, also frei von den Abhängigkeiten der Agrarindustrie,
Von diesen
frei von
Zwängen
so,
da auch,
genau,
ja.
vorgefertigte Geschmacksbilder, frei von irgendwelchen ökonomischen Zwängen zu sein. Und das fand ich sehr, sehr überraschend. Das hätte ich so nicht erwartet.
Und hast dann den Titel auch geändert.
Genau, ja, genau.
Aber das finde ich ja auch cool, dass man dann so quasi zum Ende hin sagt, nee, also das muss jetzt anders heißen.
Ja,
Und
genau.
dann passt, also der Titel ist mega. Das
Ja.
passt ja dann auch perfekt, ja. Und
Genau.
ich
Nee,
glaube,
das ist
das ist
super.
auch
Und
das Gute an
staune
so einem
sowieso und
Prozess.
mittlerweile glaube ich selber auch dran. Also ungläubig bin ich da auch gar nicht mehr. Also ich weiß, dass man nicht alles in der Natur erklären kann. Und ich arbeite in meinem Garten auch biodynamisch und sehe halt, wenn man so einen Kompost aufsetzt und gibt diese Präparate rein, dass der anders ist, dieser Kompost. Also auch wenn ich das nicht erklären kann, warum das so ist. Aber dieses Meditative, auch dieses Präparate rühren und so weiter, das hat so eine tolle Wirkung auf einen. Das ist einfach auch schön so. Und ich bin nicht mehr ungläubig, sagen wir es
Ja, sehr gut. Ist es mehr Arbeit, wenn du jetzt sagst, in deinem Garten, bist du da?
Nein. Also ich liebe Gartenarbeit. Also mein Mann und ich,
Also
wir
ist es
sind
eher ein
totale
Hobby?
Garten. Nein, wir haben jetzt keinen großen Garten, wir leben jetzt in der Nähe von München und wir haben. Unser Grundstück ist jetzt irgendwie 700 Quadratmeter, das ist ja eh viel für so eine. Und da, ich meine, aber es ist jetzt kein Riesengarten, aber mein Mann und ich, wir lieben das. Und wir machen abends immer so eine Gartenrunde, jetzt, wenn alles so sprießt, und dann schenken wir uns einen guten Glas Wein ein und dann gehen wir so rum, wenn die Kinder schlafen. Ach, guck mal, da können wir jetzt noch was pflanzen und da können wir noch was machen. Das ist ein totales Hobby von uns. Wir
Also
lieben
man sieht
das.
euch abends mit einem Glas Wein durch den Garten
Ja.
flanieren und so. Oh, guck mal da, pflanzen wir noch das.
So ein
Prost.
bisschen schlürfen,
Finde
genau.
ich cool.
Das ist einfach unser Spaß
Aber du, ich finde es großartig. Das
Ja.
klingt total entspannt
Ja, ist
und
echt.
lustig auch. Ja,
Ja.
cool. Wie sieht denn im Moment dein Business aus? Was ist so dein Geschäftsalltag? Du bist zu Hause im Büro, ne? Du hast also, wir sehen uns ja
Genau.
hier über Zoom gerade, und das ist
Genau.
auch dein Arbeitsplatz.
Genau. Also ich habe zu Hause mir ein Büro eingerichtet. Ist ja jetzt mit der Corona-Krise alles auf den Kopf gestellt worden. Ich war ja sehr viel unterwegs, habe viel fürs Deutsche Weininstitut, aber auch für andere unterrichtet, Seminare, Events organisiert, also von Hongkong, Kanada, Skandinavien rauf und runter, hin und her. Es war natürlich in der Corona-Krise dann erstmal nicht mehr möglich. Jetzt fängt es schon langsam wieder an. Habe aber auch dann eben journalistisch gearbeitet und so weiter. Und unsere Idee ist es jetzt als nächsten Schritt. Ich habe jetzt sehr viel Online-Seminare gemacht, auch mit Georg Meissner zusammen, der ja sehr auch in der biodynamischen Szene verankert ist. Hat ja auch Lageda umgestellt auf Biodynamie oder das Weingut Dr. Bürklin-Wolf. Und wir wollen gemeinsam jetzt als nächsten Schritt eine biodynamische Weinschule gründen, weil es da viel Bedarf gibt für gute Kommunikation. Also wie gesagt, keine salbungsvolle Öko-Rhetorik, sondern lustvolle Kommunikation und gutes Know-how für Sommeliers, für Fachhändler, für Gastronomen auch zu liefern und auch
Also
für
für die
Winzer,
Branche,
für die
ne? Also nicht für
Branche.
Endverbraucherinnen, sondern
Genau,
für die Branche.
vielleicht ist auch mal der ein oder andere ambitionierte Endverbraucher dabei. Da wollen wir vorangehen. Und vielleicht irgendwann auch mal ein Consulting-Konzept auch entwickeln, weil es da auch
Cool.
Bedarf gibt aus einer Hand, also mit mehreren Leuten zusammen. Das ist aber auch so eine ungelegte Eier, aber das, da glaube ich, gibt es einen echten Bedarf dafür von Marketing, also Weinstil, Weinbau, Kellertechnik. einfach den großen Wurf, dass wir da das als übernächsten Schritt planen. Aber es gibt erstmal diese Weinschule, wo wir das entwickeln wollen. Und ja, also das Geschäftsmodell wird sich ändern. Aber ich glaube auch, dass Corona auch Spuren hinterlassen wird. Das wird nicht mehr so werden wie vorher. Ist auch gut so. Man kann nicht mehr immer so wild durch die Gegend fliegen. Es wird so eine Mischung aus Online und Präsenz und so weiter. Also ich glaube, das wird uns auch erhalten bleiben.
Ja.
Und dann schauen wir einfach weiter, wie es weitergeht.
Aber es ist doch cool, wie sich das dann so auch entwickelt, ne?
Ja.
Und da bist du ja als Selbstständige da auch, ja, was heißt flexibel, aber du kannst dich da anpassen. Und durch dieses Mega-Know-how jetzt über die Biodynamie hat sich da wieder was Neues aufgetan. Ja,
genau.
Das ist ja das Spannende auch.
Also das liebe ich auch in meinem Job. Also das ist auch diese Kreativität, die man so ausleben kann. Also das ist unternehmerische Kreativität. Es hat auch eine Schattenseite, also als die Corona-Krise losging und man hatte dann auf einmal -80% Umsatzeinbuße auf einen Schlag. Und natürlich, man hat ja Erspartes, also wer vernünftig wirtschaftet, der kann ja auch mal jetzt mal eine Zeit lang überbrücken. Aber nachdem halt das dann schon so ein halbes Jahr und ein Dreivierteljahr und dann immer noch keine Änderung in Sicht war, ist das ja auch nicht immer angenehm. Also da hat es ja so ein Beamter einfach, der kriegt ja am Ende des Monats sein Gehalt und der braucht sich einfach keine Gedanken zu machen. Und das merkt man schon auch jetzt auch in der politischen Geschichte, wenn man jetzt guckt, wie Steuerlasten verteilt sind oder wenn es jetzt auch darum geht, Kinderbetreuung und so weiter und auch diese Soforthilfen, also so für Solo-Selbstständige, dass wir eigentlich nicht, wir sind, manchmal habe ich den Eindruck, wir sind der Feind oder also die also Beamte finden uns komisch irgendwie oder die ganze Politik findet uns komisch und
was? Die haben keine Lobby, es gibt keine Lobby dafür.
Genau, es gibt keine Lobby dafür.
Das ist das große Problem. Ja.
Absolut. Und das
Einzelkämpfende und müsste mal noch so eine Vereinigung geben für die.
Ja, genau. Und dann die 115. Vereinigung, wo man aber auch irgendwie keine Zeit hat, sich zu engagieren. Aber das finde ich, das hat mich schon echt genervt auch. Also ja, auch dass man halt so, wir mussten halt die ganze Kinderbetreuung bezahlen, obwohl wir es nicht in Anspruch nehmen durften. Und diese ganzen Geschichten, also kommt dann im Monat nochmal 550 Euro extra dazu und du hast keine Kinderbetreuung und du musst trotzdem ja arbeiten. Und das interessiert überhaupt keinen. Weißt du, also das fand ich, da ging es auch anderen so, aber das fand ich schon auch heftig irgendwie.
Ja, verständlich. Ja. Du hast gerade gesagt, du hattest Rücklagen. Ich habe mich vor einiger Zeit auch mal mit dem ganzen Finanzthema ja auch intensiv beschäftigt, habe das auch versucht dabei wie Nissimans zu thematisieren, weil das da wird oft vergessen, sich so ein Polster anzusparen, ja, so Notgroschen.
Ja.
Hast du da einen Tipp, wie hoch der sein sollte? Manche sagen drei Monate, manche sagen ein halbes Jahr, ein Jahr.
Es gibt also Minimum 3 Monate. Also dass man zumindest seine Fixkosten decken kann und halt ein Haushaltsgeld noch übrig ist. Also das Gute ist jetzt auch, dass mein Mann in einer anderen Branche arbeitet. Also der ist Architekt und da ging es ja flott weiter. Und insofern, also ich habe, also sagen wir mal, wenn ich weniger wie 3 Monate Fixkosten Sachen auf dem Konto habe, dann werde ich nervös. Also das ist einfach, keine Ahnung, das gehört, finde ich, zu einer guten Betriebsführung dazu. Und man muss natürlich ja auch Gedanken machen mit Altersvorsorge und diesen ganzen Geschichten. Das ist einfach auch wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Also dass man einfach nicht denkt, alles, was ich im Geldbeutel habe, kann ich jetzt rauspfeffern, sondern ja auch wenn man Kinder hat, dass man eine Ausbildung finanzieren kann. Also da sparen wir auch jetzt schon dafür, dass die irgendwann mal eine gute Ausbildung machen können.
Ja,
das
sehr
ist
wichtig.
Halt dann einfacher, wenn man jetzt schon anfängt, wenn die 1 sind und so, dann und nicht erst, wenn die 18 sind. Ja,
das mache ich genauso. Ich habe vom Notgroschen, da habe ich sogar ein halbes Jahr ich auf der Seite.
Das ist gut.
Man weiß ja nie,
ja.
Kommt da mal so noch ein großer Brocken, das Auto geht kaputt oder was.
Geil. Ja.
Aber das war jetzt nur so ein kurzer
Genau, das ist auch ein wichtiges Thema, genau.
Ja, total. Also mir ist es auch wichtig, weil auch viele das echt unterschätzen, ja, oder auch im selbstständigen Bereich, ja, wie du sagst, man gibt dann direkt das wieder aus, was man irgendwie im Portemonnaie hat, dass dann der Papa Staat da auch dann auch seinen Anteil möchte.
Genau.
Und auch dann auch schnell vergessen und klar, in so einer Krise, da geht einem dann auch erstmal kurz der Arsch auf Grundeis und Man muss sich dann Gedanken machen und kreativ werden auch.
Absolut, ja. Und auch Kontakte wieder pflegen, akquirieren und so weiter. Und das ist ja auch dann, ja, aber wie gesagt, ist auch ein toller kreativer Prozess. Es sind jetzt viele neue Sachen entstanden auch, die sonst cool. so nicht da gewesen wären.
Ja, und, das höre ich ganz oft.
Ja, und ich habe auch die Krise insofern gut genutzt, weil ich eben das zweite Kind bekommen habe. Und dann weißt du, auch gerade in dieser Lockdown-Zeit, wunderbar, hab ich optimal mich um die Kinder kümmern können. Das war auch schön. Also, wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf Kuchen backen, Brot backen. Ich will einfach jetzt mein Leben zurück. Ich habe wirklich keinen Bock mehr auf dieses entschleunigte Kram und so, alles schön und gut.
Du bist
schön.
Jetzt entschleunigt.
Ich bin entschleunigt, jetzt kann es wieder losgehen. Also das ist das Ganze, ich kann es jetzt nicht mehr hören.
Ja, ja, das kann ich verstehen.
Ja.
Dein Mann, arbeitet er auch von zu Hause? Seid ihr beide?
Nee, der hat ein Büro zusammen mit einem Kompagnon in der Nähe, also der fährt 20 Minuten.
Okay, also ihr seid da nicht zusammen jetzt irgendwie
räumlich. Nein, das ist doch gut so, weil sonst hätte man, wir müssen ja auf die Pelle hocken und so. Also ich finde es auch gut, dass jeder so seinen Bereich hat. Ich finde es auch wahnsinnig toll, dass er nicht in der Weinbranche ist. Also ja. Weil sonst würde man am Abend noch auf dem Sofa über pH-Werte im Wein diskutieren. Das habe ich keinen Bock drauf. Also ich habe auch keinen Bock drauf, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie so auf so einer Veranstaltung bin, dann wird man ja mal gefragt, also zwei Mann und so, irgend so ein Treff mit, keine Ahnung, Architekten, Schickimicki, was weiß ich. Was machen Sie? Naja, ich bin selbstständig und schreibe ein bisschen so viel Zeit. Aber ich sag einfach nicht mehr, dass ich da irgendwie, weil sonst habe ich irgendeinen an der Backe hängen, der mir über seinen Beaujolais erzählt und den ganzen Abend. Ich habe keinen Bock.
Ich habe da noch eine Kiste, können Sie mal kommen.
Ja, wirklich, da musst du mir so alte, scheißige Weine anschauen und denkst, oh Gott, ich schütte doch den Scheiß mal, mach Essig draus, ist schon Essig. Weißt du? Das kannst du auch nicht so sagen, weißt du? Ich bin jetzt ein bisschen böse, aber da, ich finde es toll, dass man auch noch andere Sachen redet und nicht nur über Wein. Dass das nicht nur so Monokultur da ist, ja.
Aber ist die Gefahr, in Anführungszeichen die Gefahr, dass wenn du zu Hause jetzt dein Büro hast und er geht damit mit den Kindern, mit allem drum und dran, bleibt es hauptsächlich an dir am Ende hängen oder habt ihr das
da,
schön
da muss man schon auch aufpassen, genau. Also wir haben auch Familie und da kann man auch, also Oma und Opas, die mal da aufpassen können und so weiter. Und man muss einfach klar kommunizieren, aber mein Mann ist da auch super kooperativ. Also da gibt es auch keine Diskussionen, wir sprechen uns gut ab und wenn es heißt, du Norbert, ich muss jetzt mal hier, ich habe Deadline und der Artikel muss fertig werden und die Kinder, ich weiß es nicht, du musst jetzt halt um 4 schon zu Hause sein, dann macht er das auch. Also da ist einfach wirklich, also für Frauen ist es wichtig, wenn die Kinder kriegen und Karriere, dass sie einen Partner haben, der auch verbindlich ist, der das genauso will, der auch verbindlich Verantwortung übernimmt und dann geht es auch. Ich meine, es ist nie perfekt, es gibt immer dann Situationen, jetzt war ich letzte Woche unterwegs und dann haben wir gedacht, wunderbar, Corbina geht in die Kita, dann, naja, morgens aufgewacht, Bindehautentzündung, die ganze Woche Kita ist dann flach gefallen und dann muss man gucken, wie man es organisiert. Da war mein Mann in dem Fall alleine dann mit den Kindern und musste dann schauen und hat es dann aber auch hinbekommen. Also man muss dann auch den Männern was zutrauen oder ich meine auch dann ein Auge zudrücken, zum Beispiel wenn mein Mann die Kinder anzieht, es sieht so scheiße aus. Ich sag, das passt überhaupt nicht zusammen, weißt du?
Ja, muss ich machen lassen dann auch. Jeder hat ja da eine andere Sicht der Dinge, ne?
Farblich total der Horror, weißt du? Sag ich mir, ach Norbert, das kannst du nicht machen und so. Warum? Zum Reinscheißen lang zu, heißt das so? Und dann immer, naja, eigentlich hast du auch recht, komm, mach einfach. Da muss man einfach so ein Auge zudrücken, weißt du? Kann man irgendwie nicht immer so. Ja.
Dann kommt er in die Kita und dann heißt er, hast du dich heute Morgen selber angezogen? Das war der Papa.
Das war der Papa, genau. Weißt du, totale Katastrophe. Also ich wollte.
Jo, aber es ist wirklich am Ende egal. Ja. Hauptsache, genau. Sie haben was an und fühlen sich wohl und sind happy, ja.
Sind happy. Ja. Eingecremt sind sie alle bis, weißt du, von oben bis unten alles eingecremt. Das ist wirklich, das klappt prima, aber der Rest ist echt ein bisschen fragwürdig.
Ah, cool. Ja, das ist ja. Auf seine Art passt es genau, dann.
Genau, es passt auf jeden
Fall. Und du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, dass du nächste Woche in Russland bist. Wie handhabt ihr das da?
Also da ist auch, also meine Tante kommt dann und passt auf die Kinder
Also
auf
alles
und dann, genau,
organisiert.
alles organisiert, genau. Also wir haben
Das ist
das
schön. Also so ein
ganz gut.
Netzwerk, ein familiäres, das ist schon Gold wert, oder?
Das ist hundertprozentig Gold wert. Also auch, dass man weiß, das sind die Kinder in super guten Händen und die ist, also die macht das super. Also die müsste man eigentlich klonen, weil die ist einfach unglaublich. Also die bringt aber so tolles Bio-Essen mit und ach und keine Ahnung und macht das irgendwie ganz süß und da hat man auch ein super Gefühl. Also wir lieben sie heiß und innig und auch die Kinder. Und es ist auch toll, wenn die Kinder mehrere Bezugspersonen haben. Das
Ja, sehe
finden
ich
die
auch
auch
so.
toll.
Ja.
Jeder bringt dann so was anderes mit und
Die
ja.
lernen so viel und so viel Verschiedenes.
Genau,
Das sehe ich auch so.
ja,
Ja.
genau.
So als Selbstständige, dann, ja, da gibt es ja immer den Spruch selbst und ständig, aber ich glaube, es ist schon wichtig, auch sich so ein bisschen zu strukturieren. Wie planst du so deine Woche? Hast du da eine bestimmte Struktur, wo du sagst, okay, die und die, das mache ich am Anfang direkt und das andere später? Oder wovon hängt das Ganze ab? Wie organisierst du dich, Romana?
Es ist ja nicht ganz so einfach, wenn man zum Beispiel auch jetzt Artikel schreibt. Ich muss jetzt einen großen Artikel zum Roséwein schreiben und man hat nicht immer einen Kopf dafür. Also man kann auch mit dem Buch, das ist auch ein wahnsinniger Prozess, den man da hat. Man schreibt jetzt ein Kapitel über einen Winzer und manches geht einem total leicht von der Hand und manchmal sitzt man da und kann wirklich nicht. Also da muss man es auch lassen. Und deshalb ist es nicht immer so einfach, das so zu planen, wie man will. Was ich gelernt habe, also auch weil mir ganz wichtig ist, auch die Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, dass ich einfach mir ganz klar aussuche, was ich annehme und was ich nicht annehme. Man könnte auch als Weinfachfrau, sagen wir mal, jeden Tag auf eine andere Probe, auf eine andere Reise, dorthin, sonst wohin fliegen, keine Ahnung. Und das geht im Moment einfach nicht. Also ich möchte jetzt diese ersten Jahre auch meine Kinder genießen und da eine gute Balance. Das ist eh schwierig, weil man dann doch auch immer wieder seinen Ehrgeiz hat und interessiert einen das und so. Aber jetzt zum Beispiel bin ich eine Woche in Russland und dann die Woche drauf habe ich mich freigehalten. Da bin ich erstmal wieder für meine Kinder da.
Ja,
Also
schön.
es ist ein ständiger Abwägungsprozess. Ich glaube, da muss mal jeder auch so sein Rezept finden und es wird nie perfekt sein. Und manchmal gibt es auch Tage, Mensch, jetzt habe ich das noch und eigentlich hätte ich das gar nicht annehmen. Dann ärgert man sich dann auch wieder. Aber ja, ich glaube, es ist ein ständiger Abwägungsprozess.
Ja.
Und einfach auch mal Nein sagen. Einfach sagen, ich schaffe das nicht. Ich kann jetzt nicht noch was da machen und ich kann auch nicht mehr umsonst arbeiten. Man könnte ja auch ständig umsonst arbeiten. Alle wollen was von einem. Es geht nicht mehr. Man muss dann
Das
auch
Thema
ganz
hatten wir
klar
ja auch schon, ja.
Nein sagen
Und klar,
können.
du hast ja als Selbstständige musst du ja deine ganzen Abgaben zahlen, ja,
Ja.
und hast dieses wellenförmige Einkommen ja im Grunde, oder?
Ja,
Du
genau, das
arbeitest auf
stimmt.
Honorarbasis, schreibst Rechnungen,
Genau.
die kommen ja jetzt auch nicht regelmäßig. Dann hast du mal
Genau, das stimmt, aber ich
Auf
habe
und
einen sehr
Abs.
breiten Pool an Auftraggebern und das hat sich schon ganz gut eingependelt. Ich habe auch so Sachen, die monatlich sind, wo man,
Okay,
sagen wir
hast eine
mal, schon einen großen Teil der
Kontinuität.
Fixkosten schon mal einfach gedeckt hat und so weiter. Und das läuft wirklich, ich kann sagen, es läuft wirklich sehr gut. Ich bin
Ja,
sehr
das ist doch
zufrieden.
schön.
Jetzt
Ja.
läuft es auch wieder an. Also die Leute erwachen jetzt aus dieser Corona-Zeit, aus dieser Lethargie. Und man traut sich auch wieder was und es muss jetzt auch weitergehen. Also das war auch wichtig, dieser Lockdown, das sehe ich alles ein, aber wir können jetzt auch nicht wegen jeder Variante jetzt uns wieder in die Hosen machen und alle uns zu Hause einsperren. Es geht einfach
Naja,
nicht.
das
Also
irgendwann ist
das
das
wird uns jetzt
gut.
auch noch eine Zeit lang einfach begleiten. Ich fahre jetzt nach Russland natürlich, ich bin jetzt aber zweimal geimpft, das ist auch 3 Wochen schon her. Ich fahre jetzt. Es geht einfach jetzt auch nicht mehr anders. Fertig.
Ja. Ja, also es geht, denke ich, allen so. Und da gibt es ja jetzt auch Möglichkeiten. Und ich sehe das auch nicht mehr ganz so ängstlich. Moment, ich kriege am Freitag. Also morgen, oh, kriege ich meine zweite Spritze.
Super, yes. Ja, das ist ganz toll. Ich habe mich so gefreut, als es geklappt hat mit diesem Impftermin. Und ich habe auch so gemerkt, wie man erleichtert ist, gell? Also es ist ja doch so eine unterbewusste Anspannung. Und als ich dann diese Spritze hatte, boah, ich fühle mich jetzt echt total erleichtert. Das ist echt
Ich
cool.
habe morgen habe ich noch ein Mädelstreff hinterher.
Ja.
Wir gehen so 2 Kilometer ein bisschen wandern noch und dann gehen wir in die
Ja.
Straußwirtschaft. Also so
Ja.
wandern, spazieren
Ja.
gehen, quatschen. Und dann haben wir noch gesagt, oh ja, dann machen wir unterwegs ein Seckopäuschen, ne? Und Und dann habe ich nur so gedacht, irgendwo habe ich gehört, nach der Impfung sollst du kein Alkohol trinken. Und aber dann dachte ich, ach Quatsch, das geht schon. Ja. War da irgendwas zu beachten?
Nee, ich glaube, du sollst also wirklich kein Alkohol trinken, aber genau, also man sollte sich halt dann, und vor allem, ich würde an deiner Stelle mich auch am Wochenende ausruhen. Also mir hat es dann auch so ein bisschen in den Stecker gezogen. Ich war richtig kaputt und müde und schläfrig und so.
Aber erst am nächsten Tag, oder? War das?
Ja, genau, am nächsten Tag. Da habe ich es auch richtig gemerkt. Das war auch der Abend und so. Am Samstag jetzt die Zeit. Also dann bitte keine Fenster putzen oder sonst irgendwas machen. Einfach dann mal Füße hoch und sich pflegen lassen. Ja, genau. Das kann ich sehr empfehlen.
Gute Idee. Nochmal zum Thema Netzwerke. Du hast mal irgendwann gesagt, dass auch das Master of Wine-Netzwerk cool ist, ja, dass du da auch ganz viele, da seid ihr auch, da tauscht ihr euch auch aus, findet da was statt?
Absolut, ich meine, man findet dann auch seine Leute, man ist jetzt nicht mit allen, geht ja auch gar nicht und gibt auch Leute, die einem passen und Leute, die man nicht so mag, es ist wie überall so.
Ja.
Und dann sucht man sich halt seine Leute, mit denen man dann auch Kontakt hat und was weiß ich, jetzt hatte ich mal eine Frage zu spanischen Wein oder brauchte eine Empfehlung. Da habe ich Andreas Kubach da in Madrid angerufen und da hatte ich so, Mensch, kannst du mir da mal was sagen und so. Und dann hatte mir eine Liste und genauso umgekehrt. Also ja. Oder es hat einer angefragt, ja, wir brauchen noch einen Master of Wine in Deutschland für so ein bestimmtes Projekt. Und dann habe ich gesehen, die Almudena ist da auch da in diesem, da habe ich die angerufen, du, wie sind die drauf und kannst du das empfehlen und so. Da kann man, das ist schon gut, auch so dieser Austausch und dieses Netzwerk. Es ist einfach hilfreich und man muss es halt nutzen und machen. Ich würde mich gerne noch mehr engagieren, auch in der Ausbildung, um auch mit den jungen Leuten mehr Kontakt zu haben, die jetzt auch nachkommen. Das ist aber im Moment noch nicht möglich durch die Situation als Beruf, Kind und so weiter. Das schaffe ich im Moment nicht. Aber sagen wir mal, in 5, 6, 7 Jahren habe ich schon, würde ich schon gerne auch mich nochmal mehr engagieren, so auch in der Ausbildung und mal so ein Seminar organisieren für den Master of Wine.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen bei dir.
Ja, ja.
Du bist also sicher eine tolle Lehrerin.
Naja, musst du dann ja die anderen fragen.
Doch, doch, auf jeden Fall. Das ist bestimmt lustig dann auch.
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Vinissima als Netzwerk ist ja, das nutzen wir dann beide.
Mhm.
Ich bin jetzt seit neuestem bin ich Mentorin. Voll schön. Da habe ich mich riesig gefreut. Da hat mich eine junge Winzerin hat mich gefragt. Die ist da, macht da nochmal ja, dieses Mentoring-Programm und hat da einen Förderpreis gekriegt. Oder ja, hat das gekriegt. Und hast du sowas, hast du sowas auch schon kennengelernt oder hast du selber jemanden, den du oder die du als Mentorin irgendwie bezeichnen kannst?
Das hat sich noch nicht so ergeben. Also in meiner Zeit als Sommeliere hatte ich immer Kommis-Sommeliers, die ich sehr, würde ich sagen, schon auch sehr gefördert habe, überall mitgenommen habe und ganz viel verkostet und so weiter. Und aber jetzt so, es ist einfach die Zeit zu knapp. Also das kann man dann, da muss man auch Zeit haben, da muss man sich auch Zeit nehmen dafür.
Auf jeden Fall,
das schaffe ich einfach nicht jetzt mit. Da sind dann jetzt einfach erstmal die Kinder wichtig. Die sind jetzt 1 und 3 und die, das ist auch so eine schöne Zeit. Also wo die dann so auch an einem hängen und man hängt an denen so und das ist so schön. Und also auch, dass sie die ganzen Entwicklungsschritte mitzuerleben, das genießt auch mein Mann. Und also wir sind einfach wahnsinnig gern mit unseren Kindern zusammen. Also immer, wenn man sagt, du, jetzt ist Freitagabend und man hat jetzt dann so ein Wochenende mit den Kindern und alle, wir sind alle zusammen, keiner muss wohin, dann machen wir immer so eine Flasche Shampoos auf und sag so, oh, jetzt haben wir ein richtig tolles Wochenende. Das ist einfach so. Vielleicht auch, wenn man es jetzt bin ich ja wieder nicht da und so, weil diese Abwechslung und wenn wir dann alle mal zusammen sind, ist es einfach, ja, wir genießen das und das ist mir auch wahnsinnig wichtig. Ich glaube, in 5, 6 Jahren ist es dann wieder anders. Da kann man das immer noch machen, aber jetzt sind erstmal die Kinder dran.
Ja, sehr gut. Wenn du jetzt mal so zurückdenkst, ja, an die Zeit, wo du quasi dann selbstständig wurdest oder vielleicht auch davor, welcher gute Tipp oder welcher Ratschlag hätte dir geholfen als junger Mensch damals, wenn dir jemand diesen Ratschlag gegeben hätte? Gibt es da irgendwas, wo du
sagst, da gibt's
also wenn ich das gewusst hätte, wäre es ein bisschen cooler gewesen noch?
Also eine ganz tolle Frau, Maggie Henriquez, CEO von Krug Champagner, hat mal gesagt, wir müssen unseren Mädchen, unseren jungen Frauen einfach sagen, dass sie nicht von allen geliebt werden müssen. Es reicht, wenn man sie respektiert. Und das finde ich ganz Also das hätte mir viel geholfen. Mhm. Wenn man sagt, einfach nicht, du musst nicht immer nett sein, du musst nicht immer höflich, natürlich soll man höflich sein, ja, und so, nicht beleidigend oder so, aber man muss auch sein Standing haben und auch bei sich bleiben. Und man kann es nicht jedem recht machen und das muss man auch nicht. Und da einfach zu sagen, nee, es reicht, wenn man mich respektiert, wenn mich jetzt nicht mag und nicht toll finde, dann gut, ist mir jetzt auch wurscht, kann ich jetzt auch nicht ändern. Also tue recht und scheue niemand. Das ist auch nochmal so ein Satz, den hat meine Großmutter immer gesagt. Und das ist auch was so ein Lebensbegleiter ist. Man tue recht. Jeder macht Fehler, jeder macht auch mal, verletzt die Würde von einem anderen. Das ist mir auch schon passiert. Möchte ich mich gar nicht freisprechen davon. Aber man weiß auch, wenn man die Würde von einem anderen verletzt, verletzt man auch immer die eigene Würde. Und das versuche ich schon so zu leben, dass man sagt, nee, tue recht und scheue niemanden. Dass man das immer, dass dieses eine Prämisse ist, die man auch nach bestem Wissen und Gewissen umsetzt.
Ja, und dann auch in so einem Fall ja auch das Gespräch zu suchen dann, oder? Und dann
ja,
jemanden scheuen, sich nicht davor zu scheuen, das auch auszusprechen und zu sagen, ja, hier, okay, das war nicht so dolle. Ja,
ja.
Genau. Ja, das finde ich cool. Ja.
Ja.
Und das sind ja auch Werte, die man dann seinen Kindern auch weitergeben kann.
Ja, hoffentlich, genau. Ne, das ist auch mal Fehler zugeben und so. Ja, also das sind so Sachen und vor allem, ja, was Maggie Henriquez gesagt hat, das fand ich großartig.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber es ist auch spannend. Ich meine, du hast zwei Jungs oder ihr habt zwei Jungs. Die kannst du da ja auch entsprechend schon briefen, ne, dass er da...
Ja, genau. Also ich bin auch froh, dass ich eine Jungsmama bin. Also ich glaube, ich bin eher so eine Jungsmama. Ich habe auch immer gewusst, dass ich zwei Jungs bekomme. Das hatte ich immer total im Gespür. Mhm. Also als ich schwanger geworden bin, es wird ein Junge. Mein Mann hat schon gesagt, ach, du wieder mit deinem ganzen Kram da. Das ist ein Junge, der wird Kobinien heißen. Und dann war das so. Und dann war der auf der Welt und wir wollten ein zweites Kind haben. Und da bin ich so waren wir gemeinsam essen. Und dann habe ich zum Norbert gesagt, du, jetzt könnte doch der Ludwig kommen. Und dann hat er noch gesagt, so, was ist mit dir los? Und dann bin ich auch bald schwanger und es war wieder, und der heißt jetzt Ludwig. Also irgendwie ganz komisch. Ich hatte so ein Gespür dafür. Und ich weiß auch nicht, ich bin so eine Jungsmama. Also ich weiß nicht, ob ich mit so Mädels, mit diesen Haare föhnen und keine Ahnung, da habe ich mir gedacht, oh Gott, das kann ich irgendwie, das check ich nicht. Also ich weiß nicht, da hätte ich irgendwie Schiss davor. Und mit den Jungs und wir gehen raus und Planschbecken und da kann man so richtig balgen und dann irgendwie, was weiß ich, das finde ich total cool. Also das ist total mein Ding. Ja, aber wenn es ein Mädchen geworden wäre, ist mir auch scheiße. Da kannst du es ja auch, aber ich weiß nicht, scheißegal.
Aber klar, die haben dann schon eher mal die längeren Haare. Wobei, ich kenne auch ganz viele Jungs im Alter unserer Kinder, die lange Haare haben. Finde ich auch mega, ne?
Das ist auch cool, genau.
Alles ist möglich und das finde ich auch cool. Super. Hm. Und wenn die dann alle quasi auch im Haushalt mithelfen müssen, egal, wirklich beide Geschlechter da dran gewöhnt werden.
Ja.
Das ist deine Schwiegertöchter mal einfacher.
Ja, genau. Ich hoffe doch sehr.
Ja, cool. Und jetzt so aus deiner Selbstständigkeit heraus, was würdest du da jungen Menschen raten, die auch überlegen, selbstständig zu werden oder die in der Selbstständigkeit drin sind und vielleicht da noch ganz am Anfang stehen? Hast du da so ein Tipp?
Also man muss schon einen Businessplan haben, dass man ein genaues Geschäftsmodell entwickelt, was man machen will. Das kann sich ja dann im Lauf wieder anpassen und verändern und dass man auch wieder neue Geschäftsfelder. Aber man muss sich schon Gedanken machen, so was kann ich? Was kann ich anbieten? Ist es auch was nicht beliebig oft gibt, wo ich austauschbar bin? Und wo kann ich meinen Kundenkreis und was kann ich da auch verdienen? Und am Ende müssen wir alle leben davon. Also dass man auch so nicht naiv ist und da auf irgendeinem Selbstverwirklichungstrip da loslegt, sondern man muss sich schon das auch gut überlegen und planen auch ein Stück weit. Und dann halt klar netzwerken, Leute ansprechen, kommunikativ sein. Mhm. Und dann gehört auch ein bisschen Glück dazu. Also es ist auch nicht immer... Also ich glaube, was mir sehr geholfen hat, ist letztlich auch die Zeit in der Gastronomie, in der Spitzengastronomie. Mich haben einfach viele Leute schon gekannt. Und da war ich bin selbstständig geworden, da war ich noch nicht Master of Wine, aber ich habe trotzdem schon ein Standing gehabt. Also das war auch sehr hilfreich. Das hat mir sehr, sehr geholfen.
Ruhe schon gehabt, ja.
Ja.
Und dann gehe ich ja mal davon aus, dass du auch einen Businessplan hattest. Hast du dir da Unterstützung geholt oder hast du dich da selber durchgewurschtelt?
Ich habe mir Unterstützung geholt, auch von einem Steuerberater.
Ja.
Das war auch sehr hilfreich. Weißt du, du weißt ja gar nicht, also du musst dich dann auch beraten lassen, wie ist das denn mit der Krankenversicherung, privat oder doch zahlst du weiter da in diese gesetzliche als Privater ein und bla bla bla, also diese ganzen Geschichten. Und da hat mir ein Steuerberater geholfen. Mhm. Das war auch sehr gut investiertes Geld. Also da muss man einfach einen guten auch haben, nicht sparen. Jetzt nicht irgendwie so ein Freund, der da mal irgendwie so ein Pro-Seminar gemacht hat, sondern da muss einfach auch ein Profi her und da muss man halt auch mal 500 Euro bezahlen. Scheiß drauf, aber dann, du brauchst echt, wenn du es selber nicht weißt, brauchst du gute Leute, die dir helfen können.
Mhm. Und das Coole bei dir war ja eigentlich, als du gestartet bist, du musstest jetzt nicht groß irgendwie investieren, oder? Du hattest dein Wissen in dir und hast
genau, das ist das, was jetzt mich unterscheidet von meinem Mann. Also ich brauche halt einen Laptop, ein Smartphone und ein Auto. Das sind meine Arbeitsgeräte. Und natürlich auch ein paar Gläser zu Hause, aber wenn du Master of Fine bist, dann kriegst du eh 60 Riedel geschenkt. Vorher hatte ich gar keine gescheiten Gläser, muss ich ehrlich sagen. Und das hat echt Vorteile, wenn man Master of Fine wird. Und also das ist halt so, ich habe auch jetzt auch keine Betriebsversicherung. Also mein Mann ist Architekt und die haben eine mega fette Versicherung, weil wenn irgendwie die was falsch planen, ein Keller unter Wasser steht, dann sind halt gleich sechsstellige Beträge fällig. Also ja. Das ist ein anderer Fixkostenapparat, was die da halt bewegen. Und das ist halt bei mir ganz praktisch. Ich habe meinen Laptop und wenn der kaputt ist, kaufe ich mir einen neuen, fertig. Du brauchst eine Dropbox oder was weiß ich, eine Website. Kannst aber auch erstmal selber eine irgendwie zusammenbasteln und dann irgendwann mal eine ordentliche machen. Das geht.
Siehst du dich so in Social Media? Ist das so deins oder da bist du nicht so aktiv?
Ja, es ist zunehmend kritisch. Mich strengt es wahnsinnig an.
Ja, es ist zeitintensiv auch, ne?
Also Zeitfresser. Ich finde es auch also bedenklich. Ich habe jetzt auch zu viel dazu. Wir haben jetzt mit der Eva Raps mache ich das Boulevard Biodynamisch. Das ist so ein Online-Format, wo wir zum Thema Bio-Nachhaltigkeit, aber auch Biodynamie, was das beinhaltet und so weiter, regelmäßige Veranstaltungen machen. Und wir hatten jetzt ein ganz tolles Thema, David gegen Goliath. Welche Rolle spielen Bioverbände? Gesehen, ja. Da war eben der Prinz Löwenstein dabei von der BioLW und dann der Matthias Forster von der Schweizer Biostiftung. Dann haben wir auch online, also auf Instagram, wollten wir das auch mit Werbung unterstützen. Es ist abgelehnt worden, weil das politisch ist. Und so viel zur politischen Willensbildung. Also das ist schon, es ist schwierig, man kann es nicht ganz wegdrücken. Mhm. Aber ich finde halt auch, dass die Diskussionskultur total einen Bach runtergeht. Das regt mich wahnsinnig auf.
Naja, weil also die meisten anonym da irgendein
abweichende Meinungen werden total und du wirst sofort irgendwo in eine Ecke gestellt. Manchmal kann ich ja meinen Mund auch nicht halten. Dann gehe ich auch rein und äußere meine Meinung.
Du bist ja da auch rhetorisch gut. Also ich glaube, so durch deine journalistische Arbeit kannst du dich, glaube ich, auch sehr gut da
artikulieren. Ja, und das ist halt schon. Aber also ob es was bringt, weiß ich nicht. Aber man muss ja auch mal dagegen halten, weißt du? Ich finde, man muss sich auch zu bestimmten Themen auch einlesen, um sich äußern zu können.
Total.
Also ich kann jetzt nicht über die Energiewende urteilen. Mhm. Da müsste ich mich erstmal richtig auseinandersetzen und so weiter. Ich finde, zum Beispiel mein Mann sagt, es ist total hirnverbrannt, jetzt Solardächer überall zu machen, selbst wenn das Dach nach Norden neigt, weil das kostet zu viel Geld und es sind auch Ressourcen, diese Solardinger herzustellen, dass das einfach völliger Blödsinn ist. Der kann sich dazu äußern, der hat eine Meinung, der kann das begründen. Ich habe das nicht. Ich kann mich über Bio-Weinbau äußern, weil ich mich da sehr mit beschäftigt habe.
Da weißt du, wovon du sprichst auch, ne? Hast du selber recherchiert, gesehen und bist davon überzeugt. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Ja.
Nee, mir geht es auch oft so, wenn es bestimmte Themen sind, wo ich dann sage, okay, ich habe das und das gehört oder gelesen, aber ich habe es nicht überprüft.
Mhm.
Oder ich konnte es nicht überprüfen und relativiert es dadurch so ein bisschen. Aber eine wirkliche Meinung kann ich mir dann auch nicht dazu bilden. Das ärgert mich auch manchmal. Aber manchmal denke ich, ich kann jetzt auch nicht alles wissen. Ja,
genau.
Ja. Das ist halt echt, also das ist tatsächlich nicht so einfach.
Mhm. Also auch in der Ökodebatte bin ich sehr für so ein Subsidiaritätsprinzip, weil wir halt auch nicht alle wissen, was steht jetzt im Kyoto-Protokoll und was wissen wir alle nicht. Was wir machen können, ist, wir können uns in unserem Einkaufsverhalten danach richten, und wir können versuchen, in unseren Möglichkeiten Dinge zu machen, also vor Ort einkaufen, sich angucken und so weiter. Das können wir machen. Und dann, ich bin auch gegen so eine weitere Akademisierung dieser Ökodebatte. Es sind letztlich Handwerker, die es umsetzen, Bauern, Winzer, die auch das unternehmerische Risiko tragen in der Betriebsumstellung. Und die müssen zu Wort kommen und nicht irgendwelche abgehobenen Ökodebatten von irgendwelchen Weltverbesserern aus der Zwei-Zimmer-Wohnung. Weißt du, man muss wieder mehr auch, finde ich, Handwerker hören, Leute, die an der Basis, die die Hände im Dreck haben und auch wirklich was dazu sagen können. Die müssen mehr Gehör finden und nicht nur ist diese abgehobenen Debatten und so und immer noch mehr und auch so was so spalterisch ist. Das wäre so ein Wunsch und da versuche ich auch mich, also da auch mitzuwirken, dass man Winzer zu Wort kommen lässt und auch sagt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir besser
Und
machen und so
daraus lernt,
weiter.
ja.
Ja.
Nochmal zurück auf diese Veranstaltung, die ihr da gemacht habt. David und Goliath. Habt ihr das dann, wurde das über YouTube ausgestrahlt oder wie habt ihr das gemacht? Konnten
Es wird
sich
jetzt
da
auf YouTube.
Leute, ach so, ihr
Genau,
habt es
also
aufgenommen.
wir haben es aufgenommen, es ist ein Zoom gewesen und es wird jetzt dann nochmal geschnitten und dann wird es auf den YouTube-Kanal gestellt. Und genau, wir werden dann halt in Zukunft mehrere Sachen planen. Jetzt haben wir erstmal Sommerpause bei dem schönen Wetter, wollen alle raus. Aber im September, Oktober wollen wir wieder ran. Uns geht es auch darum, zum Beispiel Weinbau und Landwirtschaft zu verknüpfen. Aber da kann man gegenseitig sehr viel lernen, auch was vermarktungstechnisch betrifft. Ich habe sehr viel Verwandtschaft in der Landwirtschaft, in der Holledau. Das ist ja Bayern um die Ecke, diese Hopfenbauregion. Die machen jetzt Bioanbau und so. Und denen geht es auch darum, wie kann ich vermarkten? Was kann ich da lernen von den Winzern? Und da fehlt oft mal der Link, dass man sich trifft und so. Und dass diese Verknüpfung, diese Netzwerke schaffen für Leute, die da Interesse haben.
Cool, das ist mal
Das wollen
eine
wir
ganz
machen.
neue Version, ne? Ja,
Ja,
finde ich
genau.
spannend.
Absolut.
Ja, über Wein haben wir jetzt nicht so viel gesprochen,
Ja.
aber ich habe gesagt, du kannst, wenn du möchtest, mal sagen, was dein Lieblingswein ist. Oder geht das überhaupt bei so vielen? Du probierst ja wahnsinnig viel. Kann man da, hast du da
Also
Phasen, wo du
Lieblingswein.
sagst, jetzt finde ich den gerade geil?
Also es gibt ganz viele Phasen. Ja klar, man probiert sehr viel und natürlich. Ja, jetzt mache ich mein Bordeaux und dann jetzt, keine Ahnung, der Piemont und so weiter. Also wir probieren wahnsinnig viel. Aber wir kommen immer wieder auf einen Wein zurück, der auch auf unseren Gartenrunden immer eine Rolle spielt. Und das ist Silvaner. Also ich liebe Silvaner. Und das ist unser Hauswein. Also mein
Cool.
Mann ist aus Franken. Das ist ein Wein, auf den wir uns immer einigen können. Und der immer Haus ist. Unser Hauswein ist ein Silvaner. Es ist vom Öko-Weingut Zang, vom Rainer Zang in Nordheim, den wir sehr schätzen und mögen. Und da bestellen wir uns immer irgendwie so ein Kistchen und dann, ja, und dann
Ja, so ein
wollen wir nichts.
Hauswein, das ist ja, da ist
Ja.
drauf Erlass, gell? Der schmeckt allen,
Genau, das schmeckt
von euch
allen, ist auch so zum
beiden.
Grillen jetzt und draußen
Ein
sitzen und auch
Allrounder.
einfach mal nicht so Gedanken verschwenden. Und natürlich haben wir auch die großen Weine im Haus und dann manchmal kochen wir auch dann extra so dafür. Jetzt haben wir mal eine tolle Amarone-Probe gehabt und dann haben wir wirklich Osso Buco dann gemacht und so. Das genießen wir auch total. Aber so ein Wein, wo wir immer wieder drauf zurückkommen, ist definitiv der Silvaner.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmt, also dass es dir schwerfällt oder ob du dann darauf achtest, wenn du einen Wein probierst, den nicht immer dann komplett auseinanderzunehmen. Also ich, oder? Wie
Ja.
handhabst du das? Genießt du das auch manchmal, überhaupt nicht nachdenken zu müssen, den einfach
Ja,
jetzt, diesen
genau,
Silvaner einfach
absolut.
wegzuschlürfen und zu denken,
Absolut.
jo, über den haben wir jetzt schon genug geredet, da muss jetzt nichts mehr gesagt werden? Weil
Das stimmt.
ansonsten bist du ja immer am Wein beschreiben, am Gucken, nachschmecken, erklären,
Genau, aber das kann
beschreiben.
ich auch ganz gut abschalten.
Das ist
Also
gut.
ich mache auch mal einfach so und einfach mal eintrinken. Also ich, da sind wir völlig unkompliziert. Also ich habe natürlich auch Freude an so großen Weinen. Das ist auch toll, wenn man das so richtig zelebriert und so. Aber auch jetzt mal so, wie gesagt, mal abends einfach ein Glas und zur Entspannung und mit meinem Mann mal reden, wenn die Kinder im Bett sind. Und dass man eben nicht vor der Glotze hockt und irgendwie die 150. Corona-Special-Sendung anschaut, sondern einfach dann sagt, nee, scheiß, wir machen jetzt die Kiste aus und jetzt quatschen wir mal und überlegen uns mal und so. Das finde ich schön. Also das, und da kann, und mein Mann liebt Silvaner, genauso wie ich. Das ist ein Wein, auf den wir uns immer einigen können.
Sehr gut. Ach, Romana, ich könnte noch super ewig mit dir quatschen, aber
danke.
Wir sind jetzt schon von der Zeit, liegen wir gut. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das mitgemacht hast.
Das war mein Interview mit der lieben Romana Eschensberger, Master of Wine und eine tolle Frau, wie ich finde. Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Gespräch mit ihr und ja, jetzt kannst du bestimmt auch nachvollziehen, wieso ich ihr herzliches Lachen so gerne mag. Da muss man einfach mitlachen. Das ist direkt ansteckend. Ja, ich hoffe, dir hat die Episode genauso gut gefallen wie mir. Du konntest vielleicht auch das ein oder andere Interessante für dich mitnehmen. Ja, freue mich über dein Feedback. Schreib mir gerne, was dir besonders gut gefallen hat und schick mir deine Fragen und Antworten, wenn du welche hast. Wenn du den Podcast abonnierst, bekommst du direkt auch eine Info, wenn eine neue Folge hochgeladen wird. Ich mache das bei meinen Lieblingspodcasts auch immer. Deswegen empfehle ich das an der Stelle immer ganz gerne. Also klicke das an in deiner App und dann verpasst du keine der weiteren Folgen. In der nächsten Episode kann ich schon so ein bisschen teasern. Geht es indirekt um Wein. Und zwar ist das eine ganz, ganz liebe Frau, die ja, von der Weinbranche in die Metzgereibranche gewechselt hat. Ja, man kann schon sagen, der Liebe wegen. Und dann eine neue Leidenschaft für sich entdeckt hat. Also sei gespannt und ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Bis dann. Tschüss.